Fasze letztendlich ist ja eine Architektin unserer Körperstruktur.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Willkommen zu einer weiteren Episode von Gesund sein. Heute spreche ich mit Dr. Arvid Neumann, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, über die faszinierende Welt der Faszie. Er erklärt uns, wie zentral die Rolle der Faszie für unsere Gesundheit ist und was wir im Alltag für eine gesunde Faszie tun können. Wir beleuchten außerdem, welche häufigen Fehlhaltungen es gibt und wie wir sie beheben können. Was genau dieses Thema mit Kindern als unsere Vorbilder zu tun hat, darüber wird er uns auch etwas erzählen. Freut euch auf spannende Einblicke und praktische Tipps für ein bewegtes und gesundes Leben. Let's go! Arvid, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dich hier zu haben.
Hallo Stefanie, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, total gerne. Ich habe ja meine Weihnachtsferien mit dir verbracht. Du aber nicht mit mir.
Wie das?
Kleines Rätsel für den Anfang. Genau, ich habe natürlich dein Buch gelesen und hatte tatsächlich wahnsinnig viel Spaß damit. Und ich freue mich schon total, dass wir jetzt in diese Themen, deine Herzensthemen, aber ehrlich gesagt auch meine, eintauchen dürfen und die Zeit haben. Also tausend Dank, dass du hier bist.
Sehr gerne.
Am besten starten wir damit, dass du dich einfach mal vorstellst, weil die Hörerinnen und Hörer verstehen wollen, wer du bist und woher du kommst und was dich ausmacht.
Ja, also ich war Spieler und Trainer im Leistungssport und habe Sportwissenschaften studiert, einen Diplomstudiengang im Schwerpunkt Leistungssport und einen Masterstudiengang im Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation, schwieriges Wort, Rehabilitation, absolviert und habe auch noch Humanmedizin studiert, bin jetzt Facharzt.
Totaler Überperformer.
Ja,
vom
ja.
Leistungssport in die Medizin. Das ist echt ein einzigartiger Weg. So habe ich noch nie gehört.
Ich kenne auch nicht so viele, aber ja, ist halt mein Weg. Jetzt mittlerweile bin ich Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und habe die Faszienorthopädie begründet. Erstmalig in dem Buch Die Fitnesslüge, was du gelesen hast, ist es der Öffentlichkeit präsentiert worden. Da bin ich sehr stolz, dass es auch im Dumont Verlag, einem sehr angesehenen Verlag, publiziert wurde und dort verfügbar ist. Und ja, ansonsten habe ich eine Privatpraxis für Faszienorthopädie in Oberursel im Taunus und habe auch seit Anfang diesen Jahres einen eigenen Podcast. Ja, und was
Ach,
noch
spannend,
wichtiger ist,
ja.
Dass ich auch ein Mensch bin, ja. Und von daher, wir hatten uns gerade noch kurz über Familie unterhalten. Ich bin auch Familienvater zweier wundervoller Kinder, liebender Ehemann einer tollen Ehefrau und auch das, beziehungsweise vor allen Dingen das ist ja das, was entscheidend ist.
Ja, absolut, weil dafür macht man alles, ne? Dafür macht man es alles, ja.
Genau. Und das macht eigentlich schon im besten Fall zufrieden und glücklich. Und trotzdem kann man sich natürlich weitere Ziele stellen und sollte das auch machen. Aber man ist immer ganz gut, wenn man eigentlich schon weiß, ey, ich habe das, was ich erreichen wollte, schon erreicht. Ich bin schon gesund sein, ja, ist ja dein Titel.
Genau.
Übrigens ein spannender Titel. Ich hatte selbst da überlegt, dieses Sein zu nehmen. Ich habe jetzt natürlich Bewegen, in Balance bleiben als meinen Podcast-Titel gewählt. Aber wenn man wirklich selbst ist und im Reinen mit sich ist, dann hat man eine super Basis. Ja, und darum geht's letztendlich auch in dem Buch.
Also warum ich auch dein Buch so spannend finde, Arvid, es geht ja in meinem Podcast Gesundsein um viele verschiedene Bereiche. Ne? Es gibt ja eben nicht nur die eine Sache, die wichtig ist fürs Gesundsein, aber Bewegung ist definitiv ein Schlüsselelement, sage ich mal. Aber durch dein Buch wird es wird das Verständnis von Bewegung, von guter Bewegung, von Sport, so wie wir es in unserer Zeit haben, erleben und auch leben wirklich, das wurde total aufgebrochen, zumindest für mich. Und da würde ich jetzt gerne eben einsteigen. Fangen wir ganz von vorne an und fragen, ne? Vor allen Dingen, um welches Organ geht's da spezifisch? Du hast vorhin schon gesagt, du bist Faszienorthopäde. Das ist ja schon mal was sehr Besonderes. Und du hast diesen neuen, sag ich mal, Fachbereich auch begründet. Da möchte ich gerne einfach zeigen, was gibt's denn da Neues an Erkenntnissen und was schließt du auch aus deiner Erfahrung, was gesunde Bewegung wirklich ist für uns heute? Und ich glaube, dass da extrem überraschende Sachen für die Hörerinnen und Hörer heute dabei sein werden. Und genau, du hast also dein Buch geschrieben über dieses neue Organ, über die Faszie.
Ja.
Vielleicht kannst du noch mal ganz genau einsteigen, was genau ist die Faszie? Warum das neue Organ in Anführungsstrichen? Und genau, was bedeutet das auch für unseren Körper in ihrer Funktionsfähigkeit?
Ja, du sagst richtig, in Anführungszeichen neue Organ. Das ist ja jetzt nicht in den letzten 20 Jahren plötzlich entstanden und plötzlich gewachsen außerhalb des Knies, sondern die Faszie ist natürlich seit Menschengedenken Bestandteil von uns allen, ja, und auch in der
Sie
Natur
wurde eher übersehen.
Gibt es, genau, wurde eher übersehen. Lange Zeit wurde sie einfach in Anatomiesälen weggeschnippelt, damit man endlich auf die tollen roten Muskeln und die super Organe schauen konnte. Und ja, das hat sich gewandelt mit dem ersten Faszien Research Kongress in der Harvard-Universität 2007. Dann gab es einen kurzen Hype und jetzt beschäftigen sich schon einige Menschen mit dem Thema Faszien. Aber aus meiner Sicht ist das, also die Faszienorthopädie und meine Sichtweise, definitiv noch nicht im Mainstream angekommen und auch unterschiedlich zu den anderen Ansätzen, ja, wenn es um Faszienfitness, Faszientraining, Faszienrollen geht, das ist alles nicht gleichbedeutend mit Faszienorthopädie oder mit der Faszie, wie ich sie sehe. Ja, was ist die Faszie? Ich spreche immer von der Einzahl, weil es für mich ein Netzwerk ist. Es gibt nur die eine und die verbindet alles im Körper mit allem.
Weil sie komplett immer verbunden ist. Es gibt keinen Teil einer Faszie, der nicht mit dem restlichen Teil verbunden ist.
Exakt, ja. Es gibt in meiner Auffassung keine Schichten, ja, was ja auch manche Leute sagen. Die sind alles nur frei präpariert und sozusagen durch das Skalpell geschaffen. Gibt es ja auch die Idee von den myofaszialen Leitbahnen, die auch auch wissenschaftlich nachgewiesen sind. Trotzdem aus meiner Sicht sind das halt vorhandene, aber Autobahnen, wenn man so will, im Straßennetzwerk Deutschlands. Aber da gibt's halt auch noch Bundesstraßen, es gibt Landstraßen, es gibt Schotterwege. Ja, und es ist
das
wirklich.
Das heißt, die Faszie hat an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedliche Strukturen.
Unterschiedliche Aufgaben auch. Aber was ich halt sagen möchte, ist, dass es nur eine gibt, dass es wirklich keine Schichten gibt. Es gibt keine leeren Räume. Da ist ein Pionier aus meiner Sicht unbedingt zu nennen, der Jean-Claude Gimbertot. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die aus dem medizinischen Bereich vielleicht kommen oder sich näher damit beschäftigen möchten, kann ich dieses Buch von ihm, Faszien, Architektur des menschlichen Fasziengewebes, sehr empfehlen. Da ist auch eine CD dabei. Man kann auch, wenn man Lust drauf hat, bei YouTube Strolling Under the Skin eingeben und sieht mal, wie faszinierend das funktioniert.
Faszinierende
Faszie, ja. Und letztendlich ist der Monsieur Gimbertot der Erste, der wirklich die lebende Anatomie angeguckt hat. Weil es ist ein Unterschied, ob ich einen Menschen, der verstorben ist, im Anatomiesaal anschaue. Ja, davon viele Erkenntnisse, die wir so in der Medizin haben, kommen von dieser Totenanatomie, nenne ich es. Aber im lebenden Organismus funktioniert das alles anders. Ja, da ist die Faszie im besten Fall durchfeuchtet. Und sich also, ich sammle lieber Erkenntnisse vom Lebenden für den Lebenden als vom Toten für den Lebenden. Und die Faszie letztendlich ist ja eine Architektin unserer Körperstruktur. Ja, und wenn man
das ist ein sehr schönes Bild.
Das ist ein schönes Bild, denke ich auch. Und die gerade beim Hausbau verbindet man ja Architekt, ne, und weiß, wie bedeutsam der Bauingenieur oder der Architekt erstmal ist, um grob zu planen. Na, wie soll denn das Ganze aussehen, bevor ich mich für die eine Küche entscheide oder den einen Fußbodenbelag und so weiter. Die Faszie ist wirklich dieses Gesamtkonstrukt. Die Faszie ist das Organ der Form, der Körperform, und bestimmt, wie wir stehen, ja, also allein die Statik wird bestimmt durch die Faszie. Und da gibt's ja viele Abweichungen wie Rundrücken, nach innen gedrehte Schultern und so weiter, Geiernacken. Die Faszie bestimmt also, wie wir geformt sind. Und zusätzlich, die hat ganz viele Aspekte, ja. Die ist auch ein Bewegungsorgan, entscheidet, wie wir uns bewegen können, ob wir das grazil, anmutig machen können oder ob nur unrund, steif, eckig, ja. Sie ist ein Wahrnehmungsorgan, sogar das sensibelste, ja, mit 250 Millionen sensorischen Nervenendigungen. Viel mehr als in der Haut. Ja, also, und das ist ja schon ein sehr, sehr sensibles Organ, wie man weiß, von Berührung. Es gibt Schnittstellen mit dem Hormonsystem, mit dem Immunsystem, mit dem Nervensystem. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr hohes medizinisches, aber auch sportliches Potenzial in der Faszie, wenn man sie verstanden hat, so wie ich sie verstehe.
Super cool, allerdings auch super komplex. Du hast jetzt drei Dinge genannt. Du hast einmal gesagt, die Faszie ist die Architektin unseres Körpers.
Ja.
Das heißt, sie ist für die Struktur zuständig.
Ja.
Wir glauben doch eher, dass es auch mit den Knochen und mit den Muskeln zu tun hat. Warum ist die Faszie da aber wichtiger?
Genau, das wird immer gesagt, Knochen und Muskeln und so weiter halten uns aufrecht, aber es ist halt die Faszie, beziehungsweise ist es alles, ja, wie du schon bei Gesundheit gesagt hast, da gibt's vielfältige Aspekte neben der Bewegung, die Bewegung aber ein sehr entscheidendes ist. So ist es natürlich auch beim Körper, ist jetzt nicht nur die Faszie entscheidend, ja. Es gibt vielleicht, kennen das die ein oder anderen Hörer, den Tensegrity-Begriff, ja.
Wie heißt der Begriff?
Tensegrity,
okay.
Genau, da gibt's das Biotensegrity-Konzept, das ist für die Zelle nachgewiesen. Ingbär hat das erstmalig gemacht.
Was genau heißt denn Tensegrity?
Tensegrity ist ein Druck- und Zugsystem von Stäben und Seilen. Ja, manche Brückenbaukonstruktionen sind so, ja, und dann gibt's die Druckelemente, die Knochen, und das Konzept sagt, dass die nicht die entscheidenden sind, sondern dass es die Zugelemente, die Seile sind, ja, die Knochen sind gar nicht miteinander verbunden, und trotzdem ist dieses Konstrukt, das muss man mal, das ist schwer zu beschreiben, wenn man das Tensegrity-Modell mal in der Suchmaschine seiner Wahl eingibt, dann sieht man Bilder und dann wird das klar, was ich meine, dass die Verbindung ist, und da kann man auf der einen Seite drücken, dann hat es Auswirkungen auf die andere Seite und es ist trotzdem ganz stabil. Ja, also dieses Konzept existiert. Es ist noch nicht bewiesen, dass das für den Gesamtmenschen gilt, aber man weiß, je tensegraler sozusagen jemand die Faszie ist und jemand sich bewegt, desto gesünder ist das. Zusätzlich gibt es noch das Konzept dieser Flüssigkeiten, ja, also muss ich vorstellen, wie oder anders gesagt, das Konzept Rolfing beschreibe ich ja in meinem Buch. Faszienorthopädie hat eine Säule auch im Rolfing. Ida Rolf hat diese strukturelle Integration begründet und hat erstmalig den Mensch.
Das ist eine Behandlungsform.
Das ist eine Behandlungsform, ja.
Wo die Faszien
und aber
im
auch,
Mittelpunkt stehen.
Richtig, genau. Okay. Und erstmalig, aber auch eine Denkweise, ja. Die hat erstmals die Frau geschaut, wie ist denn der Körper strukturiert, und zwar in Bezug auch zur Schwerkraft. Dieses Schwerkraft haben wir in der Medizin.
Da kommen wir ja wieder
komplett,
zur Architektur, ne?
Und genau, wie komplett da auch vergessen. Die Baustrukturen sind. Genau, genau. Das wird gar nicht in der Diagnostik, in der Therapie berücksichtigt, aber sie ist halt allgegenwärtig, wie Sauerstoff auch allgegenwärtig ist. Und die Ida Rolf hat das erstmalig sozusagen beschrieben. Und da gibt es von ihr so ein Kind, so eine Zeichnung, wo so Holzklötze übereinander sind, die zeigen wollen, dass es eine ideale Struktur gibt und dann sind die Holzklötze dreidimensional verkippt. Ja, und das kann man durch ihre Behandlungsform wieder sozusagen erneuern. Und eigentlich sind diese Holzklötze entsprechend aber nicht dem biologischen Körper, sondern es sind, müssten eigentlich eher mehr so flüssigkeitsgefüllte Tüten sein. Ja, und jetzt kann man sich überlegen, dass man so mehrere Tüten hat und die einzelnen Körpersegmente und Körperbereiche. Und idealerweise sind die Tüten mit dieser Tensegrity-Struktur so geordnet, dass das im Lot ist. Im Lot bedeutet also senkrecht zum Boden. Und zwar unter anderem in der Profilansicht, wenn man also eine Linie bildet vom Ohr, Schulter, Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Ja, wenn man das so anguckt, das sollte im Lot sein. Ja, wie wenn ich einen Stift habe, einen Bleistift und den gerade hinstelle, dann steht er ganz stabil. Ja, oder eine Flasche. Ja,
damit vielleicht meinst du aber sozusagen ja nur das Zentrum des Körpers, ne? Und nicht die gesamte Form. Die soll ja nicht komplett gerade sein, richtig?
Genau, das kann auch gar nicht gerade, das wollte ich gerade erklären. Also, dass wenn eine Flasche gerade steht, dann wirkt keine Schwerkraft auf sie ein. Sie steht ganz stabil. Wenn ich eine Flasche aus dem Lot bringe, also schräg stelle, dann hat die Schwerkraft Angriffspunkte, Angriffsfläche und so ein totes Material wie die Flasche fällt um. Ja. Bei unserem Körper, wie gesagt, ist auch Schwerkraft bedeutsam und wenn der Körper im Stehen, im Lot wäre, dann wirkt auch keine Schwerkraft drauf ein. Wenn aber einzelne Teile, meist nach vorne geschobene Becken, ja, die also die den Abstand zwischen Füßen und Becken aus dem Lot bringen und sozusagen nach vorne ziehen, dann muss die Faszie als Gegenstruktur dagegen halten, ja, und baut Spannungen auf und wird halt immer rigider, fester, sodass der Mensch schon im Stehen gegen die Schwerkraft kämpft. Völlig unnötigerweise und dort Energie verbraucht.
Genau, das heißt, wenn wir sozusagen im Lot stehen, und das ist eigentlich auch das Ziel deiner Faszienorthopädie, so wie ich es verstehe, richtig?
Richtig. Den Menschen dann wieder zu, also das ist das Besondere noch an der Faszie, die ist absolut dynamisch anpassungsfähig und sowohl mit der richtigen Bewegung, ja, deswegen ist eine Bewegungsschule im Buch enthalten und so bedeutsam, als auch mit Behandlungen kann man, und das ist ganz wichtig, ein hohes Potenzial für den Menschen, die Körperstruktur verändern, dass sie wieder im Lot ist.
Weil dann wirkt die Schwerkraft nicht belastend auf unseren Körper und damit sind wir am Ende auch beschwerdefreier. Das ist die Hypothese, die Arbeitshypothese, richtig?
Ja, also Belastung, die Schwerkraft wirkt natürlich auch weiter, nur sie wirkt halt vertikal. Ja, so dass sie auch richtig auf die Knochen wirkt, ja, Thema Osteoporose und so weiter. Wenn die Statik gut ist, dann habe ich da schon Belastung für Knochen, die ich benötige. Aber
dann gibt's keinen Verschleiß sozusagen.
Ja, Verschleiß, da kommt dann natürlich noch die Art und Rolle, wie ich mich bewege, drauf. Mhm. Aber man muss sich nur vorstellen, wenn also, nehmen wir mal an, was vielleicht noch deutlicher ist, das Bild eines Geiernackens. Ja, also ein Kopf, der vor dem Körper steht. Da ist also dieses Bild der schiefen Flasche vielleicht ganz deutlich und permanent zieht die Schwerkraft den Kopf sozusagen nach unten. Aber keiner läuft ja mit dem Kinn an der Brust rum, sondern man will ja den Kopf aufrichten. Und dazu muss die ganze Rückseite dagegen halten. Ja, weil ein Kopf wiegt einiges, ja, beim einen mehr, bei anderen weniger. Aber es ist ein absolutes schweres Gewicht und die Faszie muss diese Zug, Elemente, das fasziale Bindegewebe, hält dagegen. Und dann wundern sich die Menschen, warum sie ein Brennen zwischen den Schulterblättern haben oder Nackenverspannungen. Ja, das wird ja immer härter da hinten. Manchmal bildet sich auch so ein richtiger Knubbel in dem Bereich zwischen Hals- und Brustwirbelsäule aus. Und da kann man sich überlegen, dass je länger die Schwerkraft wirkt, also je älter der Mensch ist, desto schwieriger wird es, dagegen zu steuern. Desto wichtiger ist ja auch ein Herzensthema deinerseits, die Prävention. Ja.
Und früh anfangen,
also früh anfangen, sich checken lassen, wie die Körperstruktur ist. Deswegen mache ich einen Faszien-Check-up und schaue, ob es halt Potenzial gibt. Und dann kann man nicht nur durch mich, sondern durch viele andere versierte Manualtherapeuten die Faszie geschmeidiger machen und den Körper zurück ins Lot. Ja, sodass die einzelnen flüssigkeitsgefüllten Säcke sozusagen wieder richtig übereinander stehen, dass es alles im Lot ist. Und da wollte ich, weil du gesagt hast, es ist nicht ein Bleistift, nein, es gibt ja Gelenke, deswegen macht es schon Sinn, sich zu bewegen, sonst bräuchten wir gar keine Gelenke. Und die Gelenke führen natürlich dazu, dass das nicht alles direkt auf einer Linie ist, aber es ist knapp daneben. Ja, die Hüftgelenk ist ein bisschen hinter der Linie, während das Kniegelenk ein bisschen vor dieser Linie, vertikalen Linie ist, ja. Und natürlich gibt's auch Körperformungen. Aber auch da ist es dann wieder entscheidend und gleich ein Tipp, wie man auch sich belastet. Also, anders gesagt, Adipositas. Ja, ein großer Bauch. Ja, der zieht, oder auch eine übrigens sehr große Oberweite, mit der manche Frauen leider zu kämpfen haben. Der ist außerhalb des Lotes, ja, und führt praktisch zu einem permanenten Kampf des Körpers gegen die Schwerkraft. Dagegen gibt's Studien, und wir kennen das ja von meist sind das Frauen im afrikanischen Raum, die bis zu 20% ihres Körpergewichts auf dem Kopf tragen.
Ja.
Ja, die können das, und zwar nicht nur 5 Meter weit, sondern Kilometer weit. Und sie verbrauchen, das sagt die Studie aus, wenn sie in einem bestimmten, für sie angenehmen Rhythmus sich bewegen, leicht, locker, ja, dafür ist die Faszie auch da, dann ist der Energieverbrauch, der Sauerstoffverbrauch unabhängig von dem Gewicht, was drauf ist. Während bei anderer Studie gezeigt wurde, dass bei Soldaten...
Dass der Energieverbrauch ist gering, oder...
Genau, der ist unabhängig vom Gewicht.
Okay.
Vom Gewicht.
Ah, okay.
Ja, weil sonst würde man denken, das ist gewichtsabhängig. Ja, so ist es nämlich bei Soldaten, die Rucksack hinten drauf haben. Mhm. Ja, da war der Energieverbrauch, der Sauerstoffverbrauch abhängig vom Gewicht. Und damit von der Muskulatur. Mhm. Ja, die stehen.
Aber er ist eben auf dem Rücken. Ja.
Genau, ist auf dem Rücken, ist außerhalb dieses Lotes. Ja, und diesen Rucksack, den haben manche in Form eines Rundrückens, ja, und so weiter. Also deswegen ist es so entscheidend, wirklich die Körperform
ins Lot zurückzubringen,
in eine optimale Struktur. Da gibt es nicht nur die eine, sondern jeder Mensch ist sehr einzigartig, jedes ist individuell, aber es sollte sich dieser gedachten vertikalen Linie zumindest annähern, sodass, so sage ich gerne, man die Schwerkraft als Freundin nutzen kann und nicht permanent gegen sie kämpft, 24 Stunden lang.
Ja, also dass die Bedeutung des im Lot sein, die hast du jetzt wirklich super cool erklärt. Ich hoffe, dass da die Hörerinnen auch Hörer gut mitkommen konnten, weil das ist natürlich schon ein sehr komplexes Thema. Du hattest vorhin auch schon die Schmerzen erwähnt. Und das knüpft auch wieder so ein bisschen an dieses Thema die Fitnesslüge an.
Ja.
Weil wir Menschen, glaube ich, sehr häufig denken, wenn wir sportlich sind, wenn wir uns sportlich betätigen, wenn wir Muskelaufbau betreiben, aber auch Ausdauertraining, dann müssen wir doch schmerzfrei sein. Und du schreibst das auch in deinem Buch, dass du häufig Menschen hast, die eigentlich sportlich sind und auch Sport betreiben regelmäßig, die aber trotzdem Schmerzen haben.
Ja.
Und da kommt eben eigentlich das Missverständnis, sage ich mal, oder das Nicht-Gesehen-Sein der Faszie ins Spiel. Und wie entstehen denn solche Schmerzen? Beziehungsweise, du sagst in dem Buch, die liegen eigentlich gar nicht in der Muskulatur oder unbedingt an den Knochen, sondern vermehrt in der Faszie. Und die wird aber meistens nicht mitbehandelt oder nicht mit betrachtet.
Genau.
Wie machst du das in deinem Ansatz anders?
Mehrere Fragen, ja. Also ja, du hast vollkommen recht, die wird nicht mit betrachtet, sowohl in Diagnostik als auch in Therapie. Ein ganzes Kapitel habe ich da geschrieben, wo ich schaue, ist es nun Muskel oder Faszie?
Ja, genau.
Was da hast mit du Schmerzen.
Studien genannt. Ja.
Genau, da weiß man, dass Bewegungseinschränkungen, also Bewegungsmangel, Fehlhaltungen und auch Verletzungen führen dazu, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Faszie lokal, manchmal auch in größeren Abständen, verdickt, sich verkürzt und weniger beweglich ist. Also die Scherbeweglichkeit nimmt ab. Und es andere
die
Studien haben gezeigt,
die Scher, dass das, glaube ich, noch nicht erklärt. Dass,
ja, okay. Scherbeweglichkeit ist, dass die einzelnen Faszienzüge, die einzelnen Strukturproteine, Kollagene aneinander vorbeigleiten können. Ja, also dass das halt nicht ein Klumpen ist, um das Bild mal zu haben, was sich bewegt. Ja, das ist nämlich sehr häufig bei Verhärtungen. Ja, wenn man Verhärtungen vielleicht selber mal kannte oder selber noch hat, dann ist das vielleicht verständlich, dass es wie so eine Art Muskelklumpenbild. Ja? Ja, und dann können die einzelnen Muskelfasern eben nicht mehr aneinander vorbeigleiten. Sie sind nicht mehr geschmeidig, ja, die Faszie, sondern es bewegt sich immer dieser gesamte Klumpen mit. Ja, das ist ungünstig. In vielerlei Hinsicht. Aber,
also ist häufig doch auch die Muskulatur verhärtet, aber es liegt sozusagen an der steifen Faszie drumherum. Ist das die?
Na, die Faszie ist die verhärtet ist. Aber das ist ja ein im Bereich der, also nur von Muskulatur zu sprechen, ist aus meiner Sicht schon falsch, weil schon in der Muskulatur mit Endoperi und Epimysium, also Faszienhüllen drin sind. Ja, der Muskel ist durchsetzt von Faszie. Und die Faszie ist das letztendlich, was sich verkürzt, was verfilzt, was sich verdickt und was halt nicht mehr kleidfähig ist. Ja, das meint diese Scherbeweglichkeit, da waren wir ja abgekommen. Das kleidet halt nicht mehr, da ist keine Bewegung. Ja, das kann man gut, gibt es Studien, die das unter Ultraschallkontrolle nachweisen, dass sich da viel weniger bewegt, wenn man eine Bewegung macht. Ja, und gleichzeitig das im Ultraschallbild anschaut.
Ja.
Und das ist halt die Faszie, ja, und die spielt mit den vielen Nervenendigungen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, eine viel größere Rolle bei Schmerzen, als es die Muskulatur macht.
Ja.
Und wie mache ich das? Ich weiß ja, dass die Faszie eine Rolle spielt und ich schaue mir den Menschen erstmal in der Diagnostik überhaupt an. Ja, ich gucke mir den ganzen Menschen an und wenn einer mit Knieschmerzen kommt, wird genauso der ganze Mensch angeschaut und nicht nur das Knie, wie wenn einer mit Schulterschmerzen kommt oder auch ohne Schmerzen und einfach Prävention der sinnvolle Ansatz wäre. Da geht's ja schon mal los. Ja, und da schaue ich mir den Menschen sowohl im Gehen an, also in einer gewissen Dynamik, schauen, hält da was fest? Ja, ich spreche vom Festhalten und Loslassen, wie du ja gelesen hast. Festhalten meine ich, ist im Körper irgendwo ein Bewegungsmangel. Wenn wir das Thema Bewegungsmangel hören, dann heißt es immer wegen 30 Minuten am Tag und so weiter. Zu wenig ist ein Bewegungsmangel. Das ist aber gar nicht das Ausschlaggebende, sondern entscheidend ist im Körper. Ja, findet da eine richtige Bewegung, eine natürliche Bewegung statt, sodass sich in jeder Bewegung alles bewegt und nichts festhält, nichts starr hält. Ja, wie wenn man geht und im Schultergürtel ganz festhält und der bewegt sich gar nicht. Ja, die Arme schwingen gar nicht mit, sondern werden steif gehalten.
Ja.
Das sehe ich, ja, deswegen schaue ich mir das Gen an. Und dann schaue ich mir den Menschen noch von allen vier Seiten an, um zu gucken, wie ist die Statik.
Ja.
Wie ist die Form? Ja, und Form und Funktion also in der Bewegung, hängen miteinander zusammen. Und ja, und das wird dann, wenn die Indikation für die Faszie besteht, ist eine Option, nicht die einzige natürlich, viele Wege führen nach Rom, die Faszienorthopädie.
Ja, Und du siehst ja jetzt wahrscheinlich ziemlich viele Menschen und diagnostizierst viele Menschen im Gehen, die in deine Praxis kommen. Gibt es da so ein paar Fehlhaltungen, wo du sagst, das haben echt viele Leute, einfach ja, aufgrund des ja stark sitzenden Lebensstils heutzutage?
Ja, definitiv, ja, und das sieht sicherlich nicht nur ich, sondern ganz viele Manualtherapeuten, ja, die ja sich der Körpertherapie verschrieben haben. Und Beispiele sind der Geiernacken, der sogenannte, also was wir schon besprochen haben, also dass der Kopf vor dem Körper steht. Ja, das sieht man nahezu auch auf LinkedIn, ja, oder anderen, wo wir aktiv sind. Bei jeder Berufsgruppe, ja, auch bei kritisch sehe ich es immer halt, wenn es Bewegungstherapeuten oder die sich selbst dann Bewegungsexperten nennen, und ja, das ist irgendwie nicht stimmig für mich. Aber sei es drum, also der Geiernacken ist eine Sache. Dann
wie behandelst du den denn dann? Beziehungsweise was kann der Mensch vielleicht mit einem Geiernacken auch selber machen, um das einfach wieder ins Lot zu bringen?
Sag ich gleich. Also nur kurz noch, also Rundrücken ist noch häufig. Mhm. Ja. Nach vorgeschobenes Becken ist noch häufig. Mhm. Allein durch Schuhe. Wieder ein spannendes Thema, das man sich lange unterhalten könnte.
Mit Absätzen,
genau, ja. Die Arme, die so nach innen gedreht sind, ja, die sind häufig. Und auch die Beine, Bein- und Fußstellung ist häufig nicht gerade, sondern so nach außen gedreht. Ja, auch das sieht man, wenn man in der Fußgängerzone läuft, auch sehr häufig. Leider auch schon bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen.
Das sind ja schon einige.
Das sind, aber die kommen wirklich auch sehr häufig vor. Also das ist sehr häufig gibt es leider Abweichungen vom individuellen Idealbild der Körperstruktur. Und das ist ja aus meiner Sicht eine Ursache mit für die vielen Beschwerden. Und die haben wir ja. Ja, also das ist ja gerade die Fitnesslüge, die Gleichsetzung von Sport und Gesundheit, dass auf der einen Seite immer mehr Menschen Sport treiben, ja, Millionen in Vereinen aktiv sind, immer mehr Menschen ins Fitnessstudio gehen, viel mehr auch achtsame Sachen wie Yoga, Pilates und so weiter machen. Es machen immer mehr Menschen Sport. Aber es sind nicht immer mehr gesündere Menschen unterwegs, nein, sondern die orthopädischen Erkrankungen steigen ja. Es sind immer mehr Rückenschmerzpatienten da. Wir müssen immer mehr die Wirbelsäule operieren. Wir implantieren immer mehr Kunstgelenke im Körper. Ja, also das funktioniert nicht mit dem derzeitigen Idee. Spätestens da muss es eigentlich jedem mit gesundem Menschenverstand einleuchten. Moment, es braucht ein Umdenken. Ja, und dieses Umdenken möchte ich mit dem Buch mit in Gang bringen.
Ja, und du hattest noch gesagt, bestimmt schaffen.
Ja, ich hoffe, also die Leute, die das Buch lesen, wie du ja auch dankenswerterweise, die können immer viel drauf rausziehen. Ja, ich kriege viel positives Feedback und man kann viel selbst hinterfragen, wenn man denn open-minded ist. Ja, ja? Aber ich bin ja Erstautor und relativ unbekannt. Von daher ist es noch nicht das Buch, das es sozusagen jeder kennt. Ja, schade, weil es könnte jedem helfen.
Definitiv, ja, ich stimme dir zu. Du hattest jetzt diese verschiedenen Fehlhaltungen nochmal aufgelistet. Genau. Der Geiernacken, der Rundrücken, die vorgeschobene Hüfte, die offene Fußstellung.
Ja.
Wie behandelst du denn dann diese Leute? Erste Frage und zweite Frage, kann man auch selber was machen, bevor man jetzt zu dir oder zu einem anderen Körpertherapeuten geht, um das zu korrigieren? Wie ist da deine Empfehlung?
Unbedingt. Man kann was selber machen. Das ist ein Grund. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die, da habe ich auch letztens einen FAZ-Artikel gelesen, eine Frau in den 30ern und fühlt sich unbeweglich, unfit, hat Schwierigkeiten vom Boden aufzustehen und so weiter, ja, und möchte endlich gesünder und fitter werden. Und das war ein Aspekt auch, außerhalb des Buches, das ich gesagt habe, mit meinem Podcast Natürlich bewegen, in Balance leben, möchte ich den Menschen, wöchentlich erscheint ja jeden Sonntag eine neue Folge, immer auch ein Tipp, eine Hausaufgabe mit an die Hand geben, damit sie auch vollkommen unabhängig von mir und von anderen gesund sein sollen. Ja, das ist mein großes Ziel, dass die Menschen verstehen, dass sie eigenverantwortlich für die Gesundheit sind. Es heilt sie kein anderer, auch nicht ich. Ja? Keiner heilt einen, sondern das schafft man nur selber. Das muss man verstehen und man muss die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen. Und auch dein Podcast will das ja bewirken, ja, dass die
das
Menschen.
Das ist eine absolut gleiche Zielsetzung eigentlich,
ja. Die sollen das verstehen. Eigenverantwortung muss hochgeschrieben werden, ja, und nicht die Verantwortung abgeben, wie das Auto in einer Kfz-Werkstatt.
Bring mich mal wieder in Ordnung.
Genau, das funktioniert nicht, auch nicht in der Faszienorthopädie. So.
Naja, vielleicht nur punktuell, aber eben nicht langfristig, ne? Weil wenn man dann wieder in seine alten Muster, in seine alten falschen Bewegungsmuster reinrutscht im Alltag, was ja sehr leicht passieren kann, dann ist man ein paar Monate später mit dem gleichen Problem wieder bei dir, ne? Und das ist ja
genau. Also bei mir würde das nicht so laufen, weil wenn im besten Fall das ist ja das Anliegen, ist der Mensch dann wirklich eigenverantwortlich selber bereit, selber parat, richtig sich zu bewegen. Aber also diese Eigenverantwortlichkeit das ist das andere Ziel ist die Unabhängigkeit, dass man vom in Anführungszeichen Gesundheitssystem unabhängiger wird, ja, und gar nicht erst an Medikamente, Operationen und so weiter braucht. So, was würde nun diese Frau, die sich so unbeweglich, unfit fühlt, gar nicht mehr vom Boden hochkommen kann, mit den Kindern gar nicht mehr spielen kann, was ja furchtbar ist, ja, das ist ja eine dramatische Einschränkung der Lebensqualität und das Mitte 30, die kommt jetzt zu mir und dann schaue ich mir, wie gesagt, die Frau an, das habe ich schon gesagt, und schaue auch erstmal, ist denn eine Indikation da? Das heißt also, nicht jeder Patient, der zu mir zum Erstgespräch kommt, wird automatisch auch behandelt. Ja, sondern ich mache das nur, wenn ich einen Sinn sehe für den Menschen, und zwar gemäß des Anliegens des Patienten. Da kommen wir nämlich noch zu einem ganz wichtigen Aspekt. Was ist der Wunsch? Was möchte der Mensch haben? Mhm. Ja, und wenn ich sage, da gibt's andere Möglichkeiten, die diesen Wunsch viel schneller und besser machen, na dann behandle ich nicht. Ja, und auch wenn keine Indikation besteht, ja, wenn es knöchern zu sehr degeneriert ist oder wenn langstreckige Wirbelsäulenversteifungen vorliegen, ja, dann ist das Potenzial einer Faszienbehandlung natürlich eingeschränkt. Ja, und das sage ich auch ganz ehrlich. Ja. Wenn ich dann aber behandle,
wenn es ein Problem der Faszie ist, dann
wenn es ein Problem der Faszie ist, die Und das Anliegen des Patienten, der Wunsch, mit meiner Faszienorthopädie höchstwahrscheinlich, ich kann auch nicht in die Zukunft gucken, erfolgreich angegangen werden kann. Dann starten wir Behandlungen und dann gibt es einen roten Faden also eine Behandlungssystematik mit mehreren Behandlungsterminen. Das orientiert sich ursprünglich an dem roten Faden von Ida Rolf. Ja, die diese 10 Behandlungseinheiten hatte der strukturellen Integration. Wo man zum Beispiel Behandlungsfaden, wo man beispielsweise mit der Körpervorderseite so als Richtlinie am Anfang anfängt, weil die Körpervorderseite sowohl bei den eingetretenen Armen als auch mit dem eingefallenen Brustkorb, Brustbein, was sozusagen den Rundrücken macht, mit dem Becken, was nach vorne geschoben ist und teilweise auch nach oben gezogen, weil der Bauchbereich einfach zu komprimiert ist und halt nicht die Länge hat. Also häufig ist die Vorderseite zu kurz, aufgrund unseres Alltags auch. Und deswegen ist der erste Schritt, da Länge reinzubringen, weil das wäre ja die Ursache, zu beheben. So. Und dann gibt's weitere Schritte, die der Systematik folgen. Aber trotzdem ist es immer eine individuelle Sache. Jede Behandlung ist anders und kommt halt auch immer auf das Ziel des Behandlers an, des Patienten an oder der Patientin. Und ich behandle, wie gesagt, den ganzen Körper. Also ich bin nicht nur am Knie, sondern ich bin von Fußsohle, wenn man so will, bis zum Kopf und versuche da möglichst viele Schrauben zu öffnen, sage ich dazu, Sicherheitsnadeln wegzunehmen, ja, damit Bewegung, ja, Gleitfähigkeit, Geschmeidigkeit in der Faszie und damit im gesamten Körper wieder möglich ist. Aber das ist nur ein Teil.
Und das sind dann irgendwie Drucktechniken, Massagetechniken, Dehnungen und das tust du halt an genau den richtigen Stellen. Ja.
Ja, die Frage ist, genau die richtige Stelle, gibt es die? Kann man wirklich feststellen, genau da ist es? Ja, letztendlich ist der Körper ja ein Volumen. Und wenn man sich mal überlegt, von der Hautoberfläche bis allein zum Oberschenkel, ist das ja ein gewisses Volumen. Kann man wirklich erspüren, ja, auch wenn man der beste Osteopath ist, ob Störfaktoren, Bewegungsrestriktionen, Störfelder genau hintereinander sind, 13 Meter weiter links, 13 Meter weiter rechts, übereinander gelagert und so weiter. Also ob man wirklich rauskriegen kann, genau da ist es, so machen es die manuellen Therapien, ja, und auch die Osteopathie, bezweifle ich. Daher gehe ich davon aus, ganz pragmatisch, dass ich schon sehe, wo Störfelder sind, aber ich behandle nie nur lokal, sondern immer den ganzen Menschen. Wirklich von unten bis oben. Und das wollte ich noch sagen.
Passt irgendwie auch zu einem System mit dieser hohen Komplexität.
Das definitiv, passt zur Faszie letztendlich, ne? Wo man weiß, das ist alles mit allem verbunden. Und wenn ich also Veränderungen der Fußsohle hervorrufe, kann das sich bis in den Nacken auswirken. Ja, und Nackenschmerzen auch aus der Fußsohle kommen beispielsweise. Von daher muss man die natürlich auch mit behandeln. Aber was mir noch wichtig ist, ist, die Behandlung ist nur ein Teil der Therapie und ist auch, so sollte es auch bei anderen therapeutischen Konzepten laufen. Denn zwei Sachen sind noch wichtig. Einmal eine Wahrnehmungsschulung. Ja, dass man ein besseres Gefühl für sich hat. Eine Sensitivität, eine Sensibilität entwickelt. Warum ist das wichtig? Wir nehmen mal eine angestellte Arbeiterin, geht morgens um 9 zur Arbeit, trifft gleich ihren Chef, da hat sie kein gutes Verhältnis, wird angeschrien vielleicht, also schlechte Führungseigenschaften werden demonstriert sie geht erstmal in so einen Schutzreflex, ja, ist vielleicht Angst, ja, und zieht die Schulter nach oben, ist angespannt. Die Frau, wenn die das nicht merkt, dann arbeitet sie den ganzen Tag in schlechten Positionen, hat vielleicht keine ideale Körperstruktur und wundert sich dann am Abend, ach Mensch, jetzt ist mein Nacken aber wieder ganz schön hart und ich habe ganz schöne Schmerzen, ganz schöne Verspannungen. Ja? Die Lösung.
Also Bewusstsein für Emotionen.
Genau, die Lösung wäre, dass man
erstmal, was macht.
Dass man merkt, was passiert denn da? Ja, wenn die Frau schon 10:01 sozusagen oder wann kurz nach dem Anschreien gemerkt hätte, dass die beiden Schultern hochgehen, dann hätte sie ja einfach loslassen können. Ja, also die wieder runternehmen. Das ist also diese Wahrnehmung ist die Basis. Bevor ich nicht richtig wahrnehmen kann, kann ich gar nicht loslassen. Mit der Behandlung schaffe ich dann die Fähigkeit, dass man loslassen kann. Dass die Faszie also die Geschmeidigkeit hat, die Länge hat, dass sie die Schulter überhaupt auch wieder runternehmen kann. Und dann ist noch wichtig, als drittes, sie muss es machen. Ja, also auch wenn sie es wahrnimmt und es theoretisch kann.
Reicht noch nicht.
Ja, reicht nicht, denn sie muss es ja umsetzen. Und da kommen wir zur richtigen Bewegung. Und da ist ein Bewegungscoaching sozusagen auch noch inkludiert in diesem Behandlungstermin, wo ich die richtigen Bewegungsabläufe, die ich auch im Buch ausführlich beschreibe, dann natürlich nochmal im 1:1 genau erkläre, demonstriere und anleite. Ja, wie man sich also in den Grundbewegungen, wie man richtig steht, wie man sich richtig bückt, wie man richtig sitzt, wie man richtig geht, ja, richtig liegt und so weiter, sich richtig trägt, den Arm bewegt und so weiter, weil dann ist es möglich, Bewegungsqualität in die einzelne Bewegung zu bringen. Und das ist wieder für eine gesunde Faszie für einen gesunden Menschen ganz entscheidend. Und auch das wird bei diesem ganzen Fitness- und Sportthema zu wenig berücksichtigt. Da geht es um Messbares, um Quantitatives, um wie häufig, wie oft, wie schwer und so weiter. Ja. Aber die wie genau, wie führe ich die einzelne Bewegung faszienfreundlich aus, das wird nicht berücksichtigt. Ja. Und da ist halt sowohl für Medizin als auch für Sport ein enormes Potenzial.
Enormes Potenzial, ja, ich würde da, also wir werden da auch nochmal einsteigen in das Thema natürlich bewegen. Wie tue ich meiner Faszie, meinem Körper Gutes? Aber bevor wir da hingehen, was mich total nachhaltig beeindruckt hat, Arvid, ist, du hast in deinem Buch, wahrscheinlich war das gar nicht die Intention, aber mich hat das wirklich geschockt, weil mein Verständnis von Sport einfach so ein anderes war. Du hast in deinem Buch geschrieben, woher der Sport eigentlich kommt. Und das hat ordentlich an meinem Verständnis gerüttelt. Und deswegen würde ich gerne, dass du den Hörern und Hörern das mal teilst, diese Geschichte, woher kommt der Sport, was sind die Ursprünge, einfach damit wir mal verstehen, das war so nicht gedacht, Leute.
Ja,
weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, ja, weiß ich. Das beschreibe ich in dem Kapitel Sport und Zwang, ein 3000 Jahre altes Drama. Ja,
Titel.
Weil Sport letztendlich eine Erfindung des modernen Menschen ist, ja, und gar nicht primär dazu gedacht war, Lebensqualität, Longevity, ja, oder allgemeines Wohlbefinden zu erhöhen oder zu implementieren, ja, sondern die Leibesübungen, die Wettkämpfe waren primär auch mit Gewalt assoziiert als Kriegsvorbereitung gedacht. Und das weiß man aus dem antiken Rom mit den Gladiatoren kämpfen beispielsweise. Da ging es schon los, dass sozusagen der Wettkampfsport auch immer ein Unterhaltungssport ist. Ja, da gibt es den Ausdruck Brot und Spiele, ja, um die Menschen abzulenken. Auch das funktioniert politisch, während Fußball-Weltmeisterschaften auch hervorragend. Ja, dann alle gucken
noch.
Nur noch heute noch. Ja, alle gucken Fußball und dann kann man ganz schöne Gesetze in Anführungszeichen
durchwinken.
Ja, also dieser Zwang, mit dem Sport immer verbunden war, mit dem Kampf, mit dieser Brutalität, dass ich im Mittelalter waren es die Ritterturniere, und so weiter. Das ist das eine. Und dann hat sich letztendlich auch mit der Industrialisierung gezeigt, dass wir immer mehr spezialisierter wurden. Ja, das ist letztendlich auch im Sport der Fall. Um ca. 1700 wurden dann Regeln eingeführt und spätestens dann ist die Bewegung, wie sie idealerweise ist, wie sie natürlich ist, nämlich vielseitig, geht verloren. Ja, mit den Regeln, mit speziellen Techniken, die man immer wieder trainiert im Sport, um in dieser einen Sportart möglichst perfekt zu werden. Da verliert man die Vielseitigkeit. Und es ist letztendlich auch noch ein Zeitaspekt drin, ja, nämlich mit Industrialisierung und so weiter, mit gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten wir müssen uns nicht mehr sorgen um Essen, der Computer, Technik übernimmt einiges, ja, und wir hätten sozusagen haben an Freizeit gewonnen im Vergleich zu unseren
eigentlich
Großeltern, ja, genau, eigentlich ja. Gleichzeitig steigt aber der Druck innerhalb der anderen Sachen, ja, der Stress und so weiter, aber diese Freizeit, und dann dachte man halt, na gut, jetzt habe ich keine Bewegung mehr im Alltag, jetzt kann ich das irgendwie mit Sport ausgleichen, und da wird ja heute noch davon gesprochen, dass man mit Sport ausgleichen kann. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Teil dieser Fitnesslüge. Warum? Weil ein Körper, ein Mensch immer 24 Stunden trainiert. Ja, je nachdem, was ich mache in diesen 24 Stunden, formt sich die Faszie, formt sich der Körper und passt sich entsprechend an. Von daher macht es absolut keinen Sinn, den alleinigen Fokus auf diese eine Stunde. Ja, nehmen wir mal an, einer ist besonders motiviert und macht eine Stunde Sport am Tag. Ja, auf diesen, wie kann ich das optimieren? Ja, auch da gibt es durch mich Ideen, wie man das machen kann. Aber viel wichtiger als den Sport zu optimieren, ist es erstmal zu gucken, die 23 anderen Stunden. Und nochmal zum Thema Ausgleich. Eine Waage ist nie im Gleichgewicht mit 23 Stunden und einer Stunde. Das funktioniert nicht. Kannst du in der Stunde machen, was du willst. Ja? Sondern es geht mehr um den Alltag. Sich also dort richtiger zu bewegen, natürlicher zu bewegen, back to the roots, wenn man so möchte. Ja?
Und, deswegen passt du auch so gut in diesen Podcast, weil es um mehr Gesundheit im Alltag geht.
Wunderbar. Oder gehen soll. Und das ist ja, das ist auch das Entscheidende, Stefanie. Ja, der Alltag ist das Entscheidende. Man kann das noch dann optimieren, ja, und wenn mit der Stunde Sport, ja, und man kann es auch umdrehen.
Trotzdem hast du da vor 10 Stunden gesessen, ja.
Mhm. Ja, und zwar im schlechtesten Fall in einer schlechten Qualität und auch in einer mangelnden Vielseitigkeit, ja, wo man dann gleich beide Lösungen hätte. Aber wirklich sich um die um den Alltag zu kümmern, um das richtige Bewegen im Alltag, um die Gesundheit im Alltag, da ist so viel möglich. Und dann kann man es nämlich umkehren, ja, und das schafft enorme Freiheit, wenn man sich nämlich in einer optimalen Körperstruktur befindet, eine ideale Körperform hat und sich richtig bewegt und die damit aufrecht erhält im Alltag, dann kann man egal was in dieser einen Stunde machen, weil auch das ja dann nicht schadet, so grob zumindest, weil die 23 Stunden ja einen viel größeren Ausmaß haben. Und dann habe ich, und das will ich mitgeben, mit jedem meines Gesprächs, ob in deinem Podcast, eigenem Podcast, Buch, ich möchte den Menschen eine Freiheit mitgeben. Wenn ich nämlich mich im Alltag richtig bewege, dann ist die Gesundheit erledigt. Ein wichtiger Aspekt, nämlich der Bewegungsaspekt der Gesundheit. Ja. Und dann muss ich nicht Sport machen, aber ich kann es machen. Ich möchte ja auch keinen Menschen von seinem Sport abraten. Wenn er da Genuss dabei hat, Freude und so weiter, ist es doch abschalten super gut. Kann. Abschalten kann, Mehrwert daraus generiert. Wunderbar. Ja, aber man muss es dann nicht machen. Ja, und man kommt weg von diesem Zwang, der diese lange Historie hat. Ne? Und Zwang, ich muss jetzt ins Fitnessstudio, weil alle das sagen. Ich muss Muskelaufbau machen, weil ich will ja im Alter fit sein. Ich muss. Ja, und wenn ich es nicht mache, weil ich mal mit den Kindern abholen muss, ein Kind krank ist, beispielsweise. Und
kommt
dann
kommt man schon in Stress.
Dann kommt man in Stress, dann kriegt man schlechtes Gewissen. Ja, dann zumindest bei mir in der Praxis ist es nicht so, dass die Menschen kommen, Herr Doktor, ich brauche ein bisschen mehr Stress, ich habe so wenig, sondern es ist eher das Gegenteil der Fall und da nützt es nicht, noch mehr Stress zu erzeugen mit solchen Sprüchen, mit dass Fitness, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz beispielsweise,
Super cool. Gehen wir mal weiter zu dem, was ja eigentlich das Ziel dann sein sollte für uns alle. Wenn wir gesund sein wollen im Alltag, dann brauchen wir eine gute Bewegungsqualität. Das setzt jetzt mal wahrscheinlich zum einen voraus, dass wir irgendwie überhaupt Bewegung haben und dann eben aber auch richtig. Jetzt hattest du schon so ein paar Wörter erwähnt, die, finde ich, schon eine ganz gute Richtung angeben. Ne? Es geht um Natürlichkeit, Vielseitigkeit, Zwanglosigkeit, vielleicht auch etwas Spielerisches. Ja? Wie empfiehlst du denn deinen Patienten oder generell allen Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier zuhören, das im Alltag umzusetzen? Mit der Realität, dass wir einfach vom Computer arbeiten und dass wir einfach Jobs haben, die da einfach, ich sag mal, so gewisse Einschränkungen mit sich bringen.
Es ist wichtig, dass wir uns die Kinder anschauen. Von denen können wir sehr viel lernen. In ganz vielfältiger Art und Weise, aber auch in Bewegungsfragen. Ja? Ein Kind, denn Bewegung ist Leben. Bewegung ist elementar und Kinder leben das. Ja, die sind immer in Action. Ja, die können nicht still sitzen, sondern da ist immer Bewegung. Jeder kennt das, ja, also der Eltern ist zumindest, Ja. Das ist gut so. Und die haben auch nicht, die müssen jetzt nicht ins Fitnessstudio, die haben auch Kraft, die sind vital, die haben Energie, und vor allen Dingen, sie bewegen sich richtig, sie bücken sich richtig, ja, und so weiter. Sie nutzen den ganzen. Gehen in die Hocke zum Beispiel, ja, und haben halt eine Länge im, wie richtig bücken ist, geht immer mit einem Loslassen des Bauches, mit einem Schieben des Pos, des Beckens nach hinten, so dass immer eine Länge entsteht im Körper, der Raum erhalten bleibt, die Faszie geschmeidig bleibt. Das machen die Kinder alle, ja, und uns zusätzlich haben die Genuss dabei. Ja, das ist dieses, die machen es spielerisch, die machen es intuitiv, die machen es mit einem hohen Maß an Genuss und innerem Strahlen. Diesbezüglich können die für uns Vorbild sein. Ja, und auch, das wird auch dann häufig gesagt, naja, aber Herr Doktor, jetzt habe ich ja den Schreibtischjob. Ja, wie du es auch schon angesagt hast. Wie soll ich mich denn bewegen? Also erstens
kann man vielseitig sitzen.
noch davor kann man sagen, du hast dir ja den Job auch mit ausgesucht. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, ja, der Unabhängigkeit schafft, weil keiner muss das. Wir denken immer, ja, wir können, wir müssen das machen, wir haben gar keine andere Möglichkeit. Nein, jeder ist frei. Natürlich gibt es finanzielle Zwänge und so weiter. Und ich habe vielleicht das Glück, dass ich da sehr frei agieren darf. Ja, aber zum Beispiel war ich ja auch Chefarzt einer Reha-Klinik. Ich hatte, ich war am Limit mit unter 40 sozusagen der Ende der Karriere und hätte da auch bleiben können. Aber ich, was wirtschaftlich wunderbar gewesen wäre. Ja. Ich will frei sein. Ich will meine Sachen durchziehen. Und wenn ich gemerkt, und da konnte ich zum Beispiel nicht barfuß sein, ja, oder konnte mich nicht
wichtiger
so.
Wichtiger Punkt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das hättest du gleich in der Vorstellungsrunde sagen sollen.
Ja.
Dass du ein Barfußläufer bist.
Ein Barfußläufer, ja. Aber das ist vielleicht jetzt für manche. Es ist nicht für alle möglich, aber man sollte zumindest kurz mal drüber nachdenken, was will ich denn eigentlich? Ja, wie möchte ich sein? Was möchte ich mit 80, mit 99 Jahren noch können? Und dann ist jetzt wichtig, die Basis zu legen. Und ich habe das für mich entschieden, ich brauche da mehr Bewegung, ich brauche mehr Freiheit, ich brauche meine Therapie, ich brauche auch meine geistige Kreativität. Ich muss leben können, was ich will. Deswegen bin ich selbstständig. Ja. Für viele spielt das vielleicht auch eine Rolle. Also letztendlich, man kann schon mal überlegen, was man denn will. Was ist mein,
das
hat man wirklich eine Berufung?
Hinterfragen, ne? Die Lebenssituation, in der man steckt.
Genau, richtig. Hat man seine Berufung gefunden? Ja, hat man das, was man, wofür man da ist auf der Erde? Hat man das entdeckt? Oder kriegt
dann
man das vielleicht noch raus?
Die Glückseligkeit, vielleicht die Nachteile ein bisschen aus, ja.
Absolut, ja. Der Kopf ist ganz entscheidend, ja. Das Mentale. Das ist noch viel wichtiger, sozusagen. Aber sei es drum, der Mensch hat sich trotzdem, weil er sagt, er ist glücklicher IT-Mitarbeiter, liebt es, am Computer zu sitzen. Auch der, also dann macht er erstmal alles richtig, ja. Der soll bitte nicht dann den Job wechseln, weil das ist ja seine Passion. Wunderbar, freue ich mich. Aber auch da kann man vieles richtig machen. Allein beim Sitzen, ja, kann ich in einer richtigen Grundposition sitzen. Aber auch da ist es wichtig, wenn ich selbst in dieser optimalen Form, wie ich sage, die richtige Position, 8 Stunden sitzen würde, das macht auch kein Kind. Ist also auch nicht richtig. Da ist dann die Vielseitigkeit gefragt. Und da gibt's ja x verschiedene Sitzpositionen, die man so alle 5-10 Minuten, spätestens nach einer Viertelstunde, mal einsetzen sollte. Und entsprechend das auch mobilar sich zulegt, also auf welchem Stuhl sitze ich, ja, das ist nämlich auch eine Sache, dass uns äußere Sachen eindrängen, ja, das ist Kleidung, das sind Schuhe, das ist Sitzmöbel, andere Möbel, ja, die zwingen uns, gewisse feste Positionen einzuhalten und schon da geht Flexibilität verloren. Also da kann man schon was sagen, was machen. Aber auch der Büromensch, der muss sich mal bücken, weil er was fallen gelassen hat. Der muss auch mal zum Drucker gehen oder zum Kopierer oder zum in die Küche, ja, der steht auch mal. Also auch dieser Mensch bewegt sich und kann sich auch viel bewegen. Und da ist das Entscheidende halt die Bewegungsqualität, die wirklich jede einzelne Bewegung in den Fokus nimmt. Wie bücke ich mich, um den Stift aufzuheben? Wie gehe ich die 10 Meter zum Drucker? Wie hebe ich in der Küche den Arm, um mir die Tasse aus dem Schrank zu holen? Ja, wie gebe ich jemandem die Hand? Wie mache ich eine Tür auf? Wie gehe ich an jemanden vorbei? Ja, also du siehst schon, da sind x Situationen, die man hat, ja, weil viele immer sagen, Mensch, ich bin Schreibtischtäter in Anführungszeichen, ich kann nicht anders. Nein, doch, auch dieser Mensch kann im Alltag viel mehr Bewegung und vor allen Dingen richtige Bewegung eingliedern. Und ja, und wie man das macht, das würde jetzt zu lang führen, dass ich das alles genau schreibe. Ja, darum geht es ja auch in meinem Buch und auch in dem Podcast gebe ich da wirklich jede Woche einen Tipp, wie man was besser erreichen kann und was man dann trainieren kann diese ganze Woche mal und den Fokus draufsetzen. Weil auch das ist klar, auch aus unserem Podcast jetzt, der jetzt schon eine ganze Weile geht, war schon ziemlich viel drin. Und trotzdem wird die Hörerin und der Hörer sich vielleicht nur ein, zwei Facts mitnehmen können. Ja, dementsprechend ist die Wiederholung
am Thema.
Dranbleiben gut, ja, nachlesen, sich wirklich ein Buch kaufen und nicht nur ein Hörbuch und das immer weiterarbeiten, wenn man die Zielstellung hat, lange gesund zu sein. Ja, und dann sind wir wieder bei deinem Titel.
Ja. Ja, und ich muss sagen, das Bild von den Kindern, ja, sich bewegen wie die Kinder, das finde ich ist ehrlich gesagt ein sehr schönes Bild, weil es sehr, sehr viel aussagt über die Qualität, über die Bewegungsqualität, die gesund ist. Ja, ich hüpfe jetzt auch immer mehr auf meinem Sitz rum oder stehe und stehe auch unterschiedlich und wackele auch immer so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob es Placebo ist, aber ich habe das Gefühl, seit ich dein Buch gelesen habe und genau das verinnerlicht habe, seitdem fühle ich mich tatsächlich auch ein bisschen geschmeidiger.
Super. Also Placebo ist immer dabei, ja. Ja. Das sage ich ja sogar ganz offen, spreche ich an, indem ich mehrere Seiten über den Placebo-Effekt spreche.
Kann man aber ja für sich nutzen. Ja.
Definitiv, ja. Und aber das soll das Buch ja auch erreichen, ja. Unabhängig von mir selber Sachen hinterfragen und selber auch für sich Lösungen finden. Und das ist immer ganz individuell, ja. Da ist der erste Schritt immer der richtige. Und da soll man nicht die Scheu haben, ja, mache ich das dann richtig? Es gibt das nicht, ja, einfach machen, versuchen, was zu optimieren, nachzulesen, was anzuschauen, das kann man, aber für sich die Lösung finden. Man ist einzigartig, ja. Und ja, vor allen Dingen dieses Spielerische machen. Ja, und dann kann ich halt auch versuchen, diese natürlichen Bewegungen, also springen, laufen, gehen, wandern, hüpfen, gutes Springen auch, hatte ich gesagt, werfen, schwimmen, klettern und so weiter, dass man das in den Alltag balancieren, ja, das in den Alltag integriert und ja, ich freue mich beispielsweise immer und den ganzen Körper mitnimmt, genau. Und ich freue mich, also wie gesagt, das kann man mit, wenn man die richtige Körperstruktur hat und sich viel und sich mit hoher Qualität in der jeder einzelnen Bewegung, nochmal, das ist eine Hand ausstrecken, ja, das ist in die Hocke gehen. Also da kann man schon vieles richtig oder halt leider auch falsch machen. Und wenn ich das noch kombiniere und in einer guten Bewegungsqualität mich ganz abwechslungsreich bewege, dann ist das die Mastersache. Und da freue ich mich beispielsweise immer, wenn ich an den Spielplatz vorbeikomme und dann kletter ich da mit. Ja, da turne ich mit, da gehe ich auf die Sachen, da hangel ich mich und so weiter. Ja, dann ist das auch nur ein kurzer Zeitraum. Ja, und mit dieser 10 Minuten Spielplatz in Anführungszeichen kann ich auch nicht 23 Stunden, 50 Minuten ausgleichen. Aber da sind wir dabei, wie kann ich denn diesen Sport optimaler betreiben? Und auch da gibt es vielfältige Möglichkeiten.
Und es ist besser als nichts. Die Devise ist ja, kleine Schritte sind besser als keine. Deswegen würde ich sagen, zählt definitiv auch dieses mal am Spielplatz für 10 Minuten mitklettern.
Definitiv. Ja, machen. Ja. Unbedingt. Also nochmal.
Genau.
Bewegung ist entscheidend, ist Leben, lebenswichtig. Mhm. Ja, es gibt ein Menschsein letztendlich. Ja, bedeutet artgerecht leben. Und man sollte aussehen wie ein Mensch. Ja, so, da ist die Körperform eine Sache. Und sich bewegen wie ein Mensch. Ja, und da gibt es nur eine Variation, da gibt es nicht verschiedene Techniken, sondern sich wie ein Mensch bewegen. Man sollte auch ernähren sich wie ein Mensch. Ja, und ja, da gibt es verschiedene Sachen, die ich sozusagen berücksichtigen kann, optimieren kann und loslegen. Einfach machen.
Einfach machen. Das ist ein super schönes Schlusswort, Arvid.
Loslassen.
Wir haben loslassen. Wir haben total viele Fragen, beziehungsweise du hast total viele Fragen für unsere Hörerinnen und Hörer beantwortet, glaube ich. Ich fand es total spannend. Ich bin, wie gesagt, sowieso großer Fan, nachdem ich dein Buch gelesen habe, denn die Leichtigkeit, die du uns sozusagen empfiehlst, die so liest sich auch wirklich das Buch. Also schön. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ja, vielleicht klären wir die restlichen Fragen einfach in einer neuen Episode. Wie wär's?
Gerne. Ja, wenn Bedarf spricht, schreiben Sie gerne in die Kommentare, liebe Hörerinnen und Hörer, oder nehmen Kontakt mit Stefanie Hock und mir auf, wenn Bedarf und ja, besteht und der Wille da ist, gerne. Ja, wir arbeiten gerne zusammen, richtig?
Genau. Genau. Dann bedanke ich mich wirklich herzlichst, Arvid, für deine Zeit. Es war ganz wunderbar, mit dir zu sprechen über dieses Thema. Und bis bald.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Das war eine weitere spannende Episode bei Gesundsein. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Impulse und praktische Ansätze für euren gesünderen Alltag mitnehmen. Ihr findet die wichtigsten Infos zur heutigen Episode in den Shownotes. Abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen und teilt ihn gerne mit Menschen, denen ihr auch einen gesünderen Alltag wünscht. Ich freue mich, euch in den nächsten Episoden weitere spannende Expertinnen und Experten zu hochinteressanten und hochrelevanten Themen für unser Gesundsein vorzustellen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Feedback, meldet euch gerne bei mir unter stephanie@gesundsein-podcast.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.